Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Mit Margarete Wohlan am Mikrofon. Hallo. Heute mit der vierten Folge der besten Auslese der Schulklassengespräche. Das war eine Reihe, die seit 1951 im RIAS lief und in der Berliner Schüler und Schülerinnen Personen der Zeitgeschichte interviewen konnten. Betreut von den zwei Redakteuren der Sendung, Manfred Rexin und Rudolf Ossowski. In der vierten Folge dieser besten Auslese geht es um das Westbündnis und die Ostpolitik. Und diese vierte Folge beginnt nach kurzer Einführung im Sommer 1951.
Nichts hat die Bürger der Bundesrepublik in der ersten Hälfte der 50er Jahre mehr bewegt und stärker erregt als der Streit um die Remilitarisierung. Dabei stritt man sich weniger um die Grundsatzfrage, ob ein deutscher Beitrag zur westlichen Verteidigung überhaupt geboten sei, als vielmehr um die Voraussetzungen und Formen eines solchen deutschen Wehrbeitrages. Der Sozialdemokrat Ernst Reuter, regierender Bürgermeister von Berlin, wurde beim ersten RIAS-Schulklassengespräch im Juli 1951 gefragt:
Wie stellen Sie sich zur Remilitarisierung Deutschlands?
Auf die Dauer kann kein Land, solange alle anderen Länder bewaffnet sind, vollkommen ohne Bewaffnung bleiben. Das geht gar nicht. Das ist politisch unmöglich. Man kann nicht einen luftleeren Raum haben. Ich bin kein Physiker, aber ich nehme an, ihr habt also Physik schon gehabt. Es gibt das Gesetz, dass es einen luftleeren Raum nicht gibt. Dann strömt irgendeine andere Kraft hinein. Solange Deutschland also ein luftleerer Raum ist, werden von allen Seiten politische Kräfte nach Deutschland hineinströmen wollen und uns sich selber unterwerfen wollen. Aber Remilitarisierung setzt natürlich voraus, dass Deutschland vollkommen frei ist und gleichberechtigt ist und dann sich frei entschließen kann, was es damit machen will. Im Übrigen aber, wir haben doch nur ein Ziel, wir wollen den Frieden aufrechterhalten. Keiner von uns will den Krieg. Und ich glaube auch nicht, dass ein Krieg notwendig ist, um die Probleme in der Welt zu lösen, weil ich fest davon überzeugt bin, die Sowjets wissen ganz genau, dass sie keinen Krieg führen können. Aber um den Frieden zu bewahren, muss man selber stark sein. Also eines Tages wird diese Frage sehr bald an uns rankommen. Und wir können uns nicht von anderen verteidigen lassen. Das können wir nur selber tun.
Reuter zu Beginn der 50er Jahre. Zu dieser Zeit warb Frankreich noch für die Idee einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Sie sollte Truppen aus 6 westeuropäischen Staaten auf unterster Ebene zu einer europäischen Armee integrieren.
Doch dieser Plan, der zunächst nach dem französischen Ministerpräsidenten Pleven benannt worden war, scheiterte schließlich am Widerstand der Nationalversammlung in Paris. Und in der zweiten Hälfte der 50er Jahre erstarkten vielerorts, am deutlichsten im Frankreich Präsident de Gaulles, Widerstände gegen das Konzept einer europäischen, genauer einer westeuropäischen Staatengründung.
Bundespräsident Professor Theodor Heuss antwortete Ende 1960 auf Fragen junger Berliner im Dahlemer Arndt-Gymnasium.
Welchen Sinn hätte eine politische Einigung Europas? Und wie steht es nach Ihrer Meinung mit der Verwirklichung dieser Idee?
Also eine politische Vereinigung Europas setzt immer voraus, dass man weiß, was Europa ist. Europa ist mehr als Westeuropa. Polen, Ungarn sind alte, und Tschechoslowakei, alte Teile der europäischen Gesamtentwicklung. Russland im Hin und Her, zum Teil also weit ins asiatische Gebiet tendierend, eine europäische, also Versammlung oder Regierung, ist auf absehbare Zeit nach meiner persönlichen Meinung eine Illusion. Aber dessen Innebleiben, das durch die vielen, vielen Jahrhunderte nun eine kulturell gemeinsame Geistesführung vorhanden die wieder ins Bewusstsein zu bringen oder sie neu zu schaffen, wo sie nie war, das bleibt eine Aufgabe von Generationen. Wir sehen es ja im Augenblick in der Situation, in der Frankreich seelisch ist, wo es nicht weiß. Die einen spüren, dass auch das französische Schicksal eingebunden bleibt in das westeuropäische Schicksal als Gesamtheit begriffen, ja jetzt auch in den Wirtschaftsverträgen zum Ausdruck gekommen, aber daneben doch auch, also die nationale Ideologie, die meinethalben bei der Jeanne d'Arc oder so, wo beginnen kann, auch wieder lebendig wird. Also die seltsame, wirkungsvolle Figur vom General de Gaulle, wie diese Elemente der Einsicht in ein Gesamtschicksal und das Verantwortungsgefühl, das historisch-romantische für eine Spezialgeschichte, wie das miteinander ringt.
Knapp anderthalb Jahre später, im Frühjahr 1962, war Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt in der askanischen Oberschule in Tempelhof zu Gast. Sein Disput mit jungen Bürgern der Stadt stand noch ganz unter dem Eindruck des Mauerbaus vom August des vorangegangenen Jahres.
Was blieb nach jenem 13. August 1961 noch von der erklärten Absicht bundesdeutscher Außenpolitik, für das gesamte Volk das Recht auf Selbstbestimmung, auf Wiedervereinigung mit friedlichen Mitteln durchzusetzen?
Anspruch auf Selbstbestimmung, ja. Aber selbst Bismarck und Churchill haben ja zugegeben, dass die Probleme, die sie zu lösen hatten, sozusagen nur mit Blut und Eisen oder mit schlechten Zeiten zu erkaufen sind. Und das sollte doch heutzutage auch möglich sein, dass jemand das offen eingesteht.
Bei aller Ernsthaftigkeit der Gefahr eines Dritten Weltkrieges ist es, glaube ich, nötig, dass der Hinweis auf das Risiko eines Dritten Weltkrieges, der Hinweis auf die große Gefahr, die in ihm steckt, der wird meiner Meinung nach immer nur als Entschuldigung gebraucht. Und der könnte doch vielleicht, wäre es auch für die, im Hinblick jetzt auf die Wiedervereinigungsfrage und im Hinblick auf die Sorgen und Lasten unserer Landsleute in der Zone, wäre es vielleicht günstiger, wenn die Bundesregierung vereint mit den Regierungen der anderen westlichen Staaten politisch da aktiv wird und wirklich politische Aktivität zeigt, vielleicht sich aus der Starre löst und da wirklich konstruktive Vorschläge macht und politische Vorstöße.
Ich fürchte, das wird für die meisten von Ihnen, Sie sind alle in diesen Nachkriegsjahren aufgewachsen, eine bittere Feststellung sein. Und eine nicht leicht zu akzeptierende, die ich mache. Trotzdem muss ich sie machen. Der Name Deutschlands in der Welt ist nicht so großartig. Das Verhältnis zwischen uns und den anderen Mächten, auch den Westmächten, ist nicht so entlastet, dass wir ohne weiteres davon ausgehen, dass die für die Erreichung unseres nationalen Anliegens, von dem ich freilich meine, dass es auch ein gemeinsames westliches Interesse wäre, dass sie bereit wären, dafür in den Krieg zu ziehen, um es auf die Spitze zu treiben, Wiedervereinigungspolitik mit der Konsequenz des Einsatzes der militärischen Macht des Westens. Das ist nicht drin, müssen wir ganz, ganz nüchtern erkennen. Das ist nicht drin. Das heißt, wir müssen nach anderen Wegen suchen. Sie erwähnten Churchill, seine Einschätzung. Ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen. Ich will nur den Hinweis benutzen, um eine Parallele zu bilden. Stellen Sie sich doch bitte mal vor, wie die Menschen empfunden haben mögen, in einer Reihe der während des Krieges besetzten Länder zum Zeitpunkt des größten deutschen Erfolges. Nicht? 1940, 1941, wie also unter Seyss-Inquart in Holland oder Terboven in Norwegen oder so, da hat es natürlich auch Stimmungen gegeben, die gesagt haben, das werden wir nie mehr los. Nicht? Diese Macht, die durch Hitler repräsentiert wird, die hat den ganzen Kontinent praktisch unter sich. Wie soll denn das nochmal? Frankreich zerbrach in wenigen Wochen und dann hat es sich gewandelt, damals freilich als Ergebnis eines Krieges. Heute wissen wir, und das ist jetzt nicht mehr Krieg, heute wissen wir, das ist nicht eine Spekulation, dass 1953 ein Teil der russischen Regierung unter Führung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion drauf und dran war, die Deutschlandpolitik zu ändern. Die Gruppe Malenkov. Und die Ulbricht-Leute hatten also schon das große Zittern, weil sie damit rechneten, auch wiederum nicht aus Idealismus, sondern aus russischen Eigeninteresse vielleicht abserviert zu werden. Das ist dann anders gekommen. Jetzt stellen wir fest, um nur ein Element, es gibt mehrere andere, um nur ein Element zu nennen, wir stellen fest, dass der latente Konflikt zwischen Moskau und Peking sich nicht im militärischen, wie ich glaube, aber im politischen, rascher entwickelt, als es die Experten noch vor 2 Jahren für wahrscheinlich gehalten haben. Wir dürfen die Möglichkeit nicht ausschließen, dass sich daraus eine Lage ergeben könnte in den vor uns liegenden Jahren, in der die Sowjetunion ein Interesse daran haben könnte, ihr Verhältnis dem Westen gegenüber zu entlasten. Ich meine, Sie lächeln skeptisch, ich gebe das zu. Das ist auch kein Scheck, kein gedeckter Scheck, den man in der Tasche hat. Aber es ist eine der möglichen politischen Entwicklungen. Um das kurz zu machen, ich bin also gegen den Vergleich mit Bismarck und Churchill in Bezug auf Blut und Eisen. Das hilft uns nicht weiter. Ich weiß, welche Rolle militärische Faktoren spielen. Ich weiß, wie wichtig es ist, dass der Westen nicht schwächer werden darf, dass er sich auf nichts einlassen darf, was einer einseitigen Schwächung gleichkommt. Aber der Hinweis auf Blut und Eisen stammt aus einer Zeit, in der es die nukleare Vernichtungsgewalt auf der Welt nicht gab. Das hat es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben, dass ein Krieg geführt werden könnte, der in seiner äußersten Konsequenz das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Und damit verändern sich strategische Überlegungen, damit verändert sich auch die Interdependenz zwischen militärischer Gewalt und politischer Gestaltung.
Willy Brandt, Berlins regierender Bürgermeister im Frühjahr 1962.
Seit Anfang der 60er Jahre war der Konflikt zwischen Moskau und Peking nicht mehr zu verheimlichen. Und der Zerfall des einst einem monolithischen Block gleichenden kommunistischen Weltsystems ließ in Bonn wie anderwärts neue Hoffnungen auf einen raschen Wandel der weltpolitischen Szene keimen. Zum Teil trügerische Hoffnungen.
Erich Mende, FDP, Vizekanzler im Kabinett des Kanzlers Ludwig Erhard, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, 1964 in der Spandauer Freiherr vom Stein Oberschule.
Herr Bundesminister, ist das nicht auch eine Illusion zu glauben, nachdem sich die 4 Siegermächte nicht über freie Wahlen geeinigt haben, dass sie jetzt über irgendeinen anderen Prozess der Annäherung einigen könnten? Ich glaube doch nicht, dass die Russen bereit wären, überhaupt einen Schritt zurückzugehen. Sie würden zwar Verhandlungen aufnehmen, aber im Endeffekt würde zweifellos nichts daraus kommen.
Die Technik verändert die Strategie. Die Strategie verändert die Politik. Meine Damen und Herren, unter Foster Dulles gab es noch die Rollback-Theorie, als die Amerikaner als einzige die Atomwaffen hatten auf dieser Erde. Da glaubten sie, die Russen aus Mitteldeutschland, Polen, Ungarn zurückdrücken zu können. Als die Russen selbst ihre Atomwaffen hatten, ja sogar im Sputnik einen Vorsprung erreichten, der Gottlob dann wieder bald ausgeglichen wurde, war es aus mit dem Rollback und es begann das PET, die Gleichheit wechselseitiger Abschreckung. Und hier komme ich zu folgender Feststellung. Die beiden Großmächte dieser Erde sind viel weiter in dem Willen, durch kontrollierte Abrüstungsmaßnahmen die Welt vor dem Inferno eines atomaren Krieges zu schützen, als wir manchmal schon wissen. Ich erinnere an das Atomteststopp-Abkommen im vorigen August. Ich erinnere an die Verringerung der Plutonium- und Uraniumproduktion. Ich erinnere an eine Space Flight Commission, die es seit 2 Jahren bei den Vereinten Nationen gibt, zwischen Kennedy, dem verstorbenen amerikanischen Präsidenten, und Khrushchev, dem Ministerpräsidenten der UdSSR, hat es weitgehende Übereinstimmung gegeben, und es gibt sie auch mit Johnson, im Austausch der Erkenntnisse der Weltraumnutzung. Und jetzt ziehe ich folgenden Schluss. Je mehr die Technik die Räume schrumpfen lässt, je stärker vor allem aber auch Moskau mit Peking in den Konflikt gerät, der weit über das Ideologische hinaus heute schon ein völkisch-rassisch-territorialer Konflikt geworden ist, umso mehr bietet sich in der Entlastungschance, denn Khrushchev kann keinen Zweifrontenkrieg führen, die Hoffnung auf Entlassung Mitteldeutschlands aus dem kommunistischen Herrschaftsbereich. Wären wir dafür der Sowjetunion etwas bieten? Was können wir bieten? Der Bundeskanzler Erhard hat es mehrfach gesagt. Wir sind bereit, große wirtschaftliche Opfer zu bringen. Und die Sowjetunion hat Interesse daran, wie Sie wissen. Wenn es dafür gelingt, in Mitteldeutschland die Lebensverhältnisse zu bessern, als Entwicklung zur Wiedervereinigung. Sie sehen also, Sie dürfen die deutsche Frage nicht losgelöst sehen von der Entwicklung der Weltpolitik und dass die in eine rasante neue Linie gekommen ist durch den Moskau-Peking-Konflikt, ist doch nicht zu leugnen.
Der FDP-Politiker Erich Mende, 1964.
Zu dieser Zeit, nach der Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, waren die Vereinigten Staaten unter Lyndon B. Johnson im Begriffe, sich mehr und mehr in den vietnamesischen Bürgerkrieg zu verstricken.
Bundeskanzler Professor Ludwig Erhard, CDU, stimmte dem militärischen Engagement der USA in Vietnam zu und verzichtete mit Rücksicht auf den amerikanischen Bündnispartner der Bundesrepublik auf die Errichtung einer Handelsmission in Chinas Hauptstadt Peking. Berliner Schüler im Gespräch mit dem Kanzler.
Sie waren gerade in Amerika und dort haben Sie in Bezug auf die Südostasien-Politik eine sehr klare Haltung für Johnson, also für die USA, eingenommen. Sie haben dadurch in gewisser Beziehung Frankreich, man kann vielleicht sagen, verletzt. Sie haben einmal gesagt, dass es also kein Entweder-Oder in Bezug auf Frankreich und Amerika gibt.
Ja, und jetzt noch.
Ja, aber das ist doch gerade ein gegenteiliger Beweis, also dass Sie so klar auf die Seite Amerikas gestellt haben.
Bei meinem Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten sagte er mir, mit wie viel Sorge er erfüllt sei über die Entwicklung in Südostasien und dass er von seiner eigenen Bevölkerung gefragt würde, ob denn das amerikanische Volk allein überall dort, wo die kommunistische Aggression übergreift und Gewalt vor Recht gesetzt wird, ob kein anderes Land und kein anderes Volk sich damit angesprochen fühlt, außer den Amerikanern. Von mir ist nicht verlangt worden, dass wir deutsche Soldaten nach Südvietnam schicken oder etwas derartiges, sondern nur die Aussage, und es entspricht meiner innersten Überzeugung, dass die Freiheit in der Welt überall dort verteidigt werden muss, wo sie bedroht wird. Die Freiheit in der Welt wird nicht allein am Brandenburger Tor verteidigt, sondern auch sonst. Und ich finde, das ist das Geringste, was man von einem Freund und von einem Bundesgenossen erwarten kann, dass er dem anderen eine moralische Unterstützung gibt in einer guten Sache. Denn da ist nicht damit zum Ausdruck gebracht, wie ich die Lage in Südostasien beurteile, auch gar nicht, ob ich die Politik für richtig halte. Das steht hier gar nicht zur Diskussion, sondern hier steht nur zur Diskussion, dass wenn der amerikanische Präsident in einer Lage, die besorgniserregend war, und gegenüber einem Partner, gegenüber den Deutschen, die wir ganz genau wissen, 7 Divisionen stehen bei uns vorn an der Grenze, und wenn zum Beispiel in der Frage der Zufahrtswege nach Berlin irgendwo Gefahr droht, dann wenden wir uns an den Amerikaner. Und wenn er zu mir sagt, ich möchte hier Ihre moralische Unterstützung haben, dann soll ich sagen, nein, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. So habe ich es auch dem französischen Staatspräsidenten erklärt.
Die Lage in Südostasien und die unerfreulichen Ereignisse in Südvietnam sind eine Sache. Die Errichtung von Handelsmissionen allerdings ist eine andere. Nun hat unter Herrn Bundesaußenminister Schröder haben Kontakte stattgefunden mit Rot-China, unter anderem mit dem Fernziel der Errichtung einer Handelsmission. Bei ihrem Besuch in Amerika hat der amerikanische Präsident auch sie darauf angesprochen und sie haben gewissermaßen diese Kontakte gebremst. Ich finde, gerade diese Errichtung einer Handelsmission in Rot-China ist sehr gut für Deutschland, denn dadurch wird endlich einmal eine unabhängige Außenpolitik zu Beweis gebracht und damit wird endlich einmal sowohl den Amerikanern als auch den Russen gezeigt, dass noch andere Mächte da sind, die notfalls beide ein bisschen dämpfen können.
Könnte es vielleicht sein, dass die Bundesrepublik Beziehungen mit Rot-China vermeiden will, weil sie dann Schwierigkeiten in der Deutschlandpolitik befürchtet, also für die Zone, Repressalien vielleicht?
Nein. Einmal muss ich sagen, hier ist mir keine Stellungnahme abverlangt worden und keine bestimmte Politik, sondern ich war der Auffassung, dass man in dem Augenblick, wo zweifellos durch rot-chinesische Aggression wirklich auf dem ganzen Brücke von Rot-China bis hin nach Australien die Welt etwas in Bewegung geraten ist, dass man hier eine Sache nicht forcieren soll. Das bedeutet nicht, dass wir nicht zu gegebener Zeit bereit sind, die Wirtschaftsbeziehungen, die ja nicht unterbrochen sind, mit Rotchina zu formalisieren, vielleicht auch etwas stärker zu normalisieren, dass man zum Austausch von Warenlisten kommt und dergleichen mehr. Das ist durchaus möglich, ja, wenn Sie wollen, wahrscheinlich, möchte ich sogar sagen. Aber in diesem Augenblick schien mir gerade diese mehr eine Unterstützung, die ja doch relativ wenig Gewicht hat, wenn man das Ganze betrachtet, in dem politischen und dem wirtschaftlichen Geschehen, schien mir nicht ratsam zu sein.
Bundeskanzler Ludwig Erhard 1964. Er hielt, wie sein Vorgänger Konrad Adenauer, daran fest, dass nichts geschehen dürfe, was zur förmlichen Anerkennung eines zweiten deutschen Staates, nämlich der DDR, beitragen könnte.
Die nach Kanzler Adenauers Staatssekretär Walter Hallstein benannte Doktrin legte jedoch der Außenpolitik Bonns in Osteuropa Fesseln an. Der Hallstein-Doktrin zufolge sollte nirgendwo, von dem Sonderfall Moskau abgesehen, ein Botschafter der Bundesrepublik Deutschland akkreditiert sein, sofern dort auch ein Abgesandter der DDR willkommen war. Um nun nicht auf jeglichen Draht zu osteuropäischen Regierungen außerhalb der Sowjetmetropole verzichten zu müssen, bemühte sich Erhards Außenminister Gerhard Schröder um die Errichtung bundesdeutscher Handelsvertretungen in Osteuropa.
Die parlamentarische Opposition, die SPD, unterstützte Schröder bei diesem Versuch einer behutsamen Auflockerung erstarrter Positionen. Fritz Erler, SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag 1964, befragt von Jungen und Mädchen der Schöneberger Paul-Nathorp-Oberschule.
Wie verträgt sich aber Ihrer Meinung nach die Hallstein-Doktrin mit unseren Wirtschaftsbeziehungen jetzt in den Ostblockstaaten?
Sehr gut. Zunächst mal soll man versuchen, von allzu doktrinären Festlegungen freizukommen, die sich sehr leicht als Fesseln am falschen Platz erweisen können. Der richtige Grundgedanke dessen, was also populär Hallstein-Doktrin heißt, aber ja nie ganz so klar formuliert worden ist, ist doch der. Wir haben kein Interesse daran, dass andere Länder Beziehungen mit Pankow aufnehmen. Und deswegen müssen wir unseren Einfluss in die Waagschale werfen, um sie davon abzuhalten. Ob das nun geschieht durch wirtschaftliche Kühle, durch Entzug von Entwicklungshilfe, durch Abbruch diplomatischer Beziehungen oder wie auch immer, das ist eine Frage des einzelnen Falles. Aber es gibt für uns ein wichtiges Interesse daran, die deutsche Frage nicht verhärten zu lassen, dadurch, dass Pankow also weltweit diplomatisch aufgewertet wird. Das ist der richtige Kern. Nun gibt es aber in Osteuropa Staaten, die nehmen gar keine Beziehungen zu Pankow auf, sondern die sind mit solchen Beziehungen geboren worden. Dort haben wir uns eine Fessel angelegt. Durch diese Doktrin in ihrer engherzigen Anwendung haben wir das ganze Gebiet Osteuropas nur Herrn Ulbricht überlassen. Der konnte mit seinem Pinsel ein völlig entstelltes Bild vom deutschen Volke malen. Hier gibt es ein Interesse daran, dass wir unsere Interessen dort auch wahrnehmen und damit in einem doch etwas in Bewegung geratenen Gebiet, in dem auch ein bisschen Veränderungswind weht, manches richtig zu stellen, manches zu korrigieren. Das muss man auch delikat tun, damit nicht andere diese Verbesserung der Beziehungen zu Polen oder Rumänien als Vorwand nehmen, um ihrerseits nach Moskau, nach Pankow zu laufen. Ich halte das für eine schwierige, aber lösbare Aufgabe unserer Diplomatie, denn wenn alle anderen nur auf den Vorwand warten würden, dass es an einer Stelle zwei deutsche Botschaften gäbe, dann hätten sie schon 1955 alle diesen Vorwand genutzt, denn seitdem gibt es zwei Botschaften in Moskau. Das alleine kann es also nicht sein. Daher meine ich also, halten wir den Kern fest, andere nicht ermuntern, nach Pankow zu gehen, sondern sie abzuhalten davon, aber unseren Einfluss auch in Osteuropa zur Geltung bringen. Das müssen wir versuchen, unter einen Hut zu bringen.
Fritz Erlers Fraktionskollege Carlo Schmidt kam einige Monate später ebenfalls in die Paul-Nathorp-Oberschule. Ihm, dem Bundestagsvizepräsidenten, erschien bedenklich, dass die Bonner Außenpolitik sich im Umgang mit Israelis einerseits und Arabern andererseits so schwer tat.
Die Bundesrepublik hatte in den frühen 50er Jahren mit dem jüdischen Staat die Luxemburger Verträge abgeschlossen, ein umfangreiches Wiedergutmachungsabkommen. Aber nun, 1964, nach Erfüllung materieller Pflichten, zögerte Bonn, diplomatische Beziehungen zu Israel aufzunehmen.
Herr Professor, Sie setzen sich seit Jahren für eine Anerkennung Israels durch die deutsche Bundesregierung ein.
Ja.
Sehen Sie darin nicht auch eine Gefahr, also mit den Beziehungen mit den arabischen Staaten und damit auch mit den gesamten blockfreien Staaten?
Also, soweit ich orientiert bin, gibt es doch bis einen einzelnen Vertrag mit Israel, und das ist der Wiedergutmachungsvertrag. Und der läuft am 31. März 65 ab. Sonst existiert aber weiter nichts, nicht mal von uns in Israel in der Handelsmission oder was. Wäre es nicht irgendwie angebracht, wenn schon keine Botschaft, so doch ein Konsulat einzurichten?
Jetzt, da unsere Regierung sind so, sowohl Ägypten als auch Israel verärgert hat, ist es doch an sich vollkommen egal, ob sie nun Ägypten noch mehr verärgert. Deshalb finde ich eine Anerkennung Israels doch sehr wichtig.
Noch haben wir aber Ägypten nicht völlig verärgert. Wir werden es aber tun, wenn wir Israel anerkennen. Und deshalb nehme ich an, dass wir damit mehr kaputt machen, als wir aufrichten. Denn Nasser droht immer zu schon mit der Anerkennung Pankos. Und die wird dann folgen. Außerdem muss man wenn wir die Bevölkerung der arabischen und die Bevölkerung der arabischen Welt und die mit Israel vergleichen, dann hat die arabische Welt bedeutend mehr Bevölkerung.
Ich finde aber, dass es schon allein die moralische Pflicht der Bundesrepublik ist, Israel anzuerkennen, dem es ja schließlich im Zweiten Weltkrieg nun einen riesigen Schaden zugefügt hat.
Nun sehen Sie, diese Sache mit Israel ist ein, ich möchte fast sagen, ein Testfall, an dem man das Verhältnis von Politik und Moral studieren kann. Ein Testfall auch, in dem man sehen kann, dass es Situationen gibt, bei denen beide Alternativen vernunftgemäß gleichwertig vom Nutzeffekt her bewertet werden können. Buridans Esel, ich weiß, Sie kennen die Geschichte, zwei Heuhaufen, beide gleich groß und gleich gut, der Esel steht dazwischen. Da keiner ihn mehr anzieht als der andere, frisst er von keinem und verhungert zwischen den beiden Heuhaufen. Ja. Es handelt sich nicht darum, Israel als Staat anzuerkennen. Das ist längst geschehen, natürlich. Es handelt sich darum, zu einem anerkannten Staat diplomatische Beziehungen aufzunehmen oder nicht. Als der Israel-Vertrag geschlossen wurde, im Jahr 1952, haben die Israelis uns gesagt, versteht, dass wir heute, 52, noch nicht in den Mauern Jerusalems ein Botschaftsgebäude haben können, an dem der Reichsadler ist und schwarz-rot-goldenes Schild, das weckt in zu vielen Menschen bei uns schreckliche Gedanken. Damit muss man warten. Wenn man damit damals schon gleich Botschaft ausgetauscht hätte, hätten die Araber das in ihren damaligen wütenden Protest gegen den Vertrag mit aufgenommen, aber sind genauso wenig unternommen, wie sie gegen den Vertrag unternommen haben. Man hat das nicht gemacht, das ist eine Tatsache, man kann das bedauern, aber es ist nun mal so. In der Zwischenzeit sind die Israelis die sagen, wir sind diskriminiert. Wir wissen, ihr wollt das nicht, aber wir sind SEM tatsächlich. Wenn zwischen Bonn und Jerusalem keine normalen diplomatischen Beziehungen bestehen. Was soll denn geschehen, wenn der Vertrag abläuft? Soll dann überhaupt kein Draht mehr da sein zwischen der Bundesrepublik und Israel? Da muss doch etwas geschehen, etwas sein. Inzwischen ist das ein doppeltes Politikum geworden. Die arabischen Staaten erklären, wenn ihr das macht, dann betrachten wir das als unfreundlichen Akt. Sie sagen nicht, dann anerkennen wir Pankow. Aber wahrscheinlich werden sie das tun, oder es ist möglich, dass einige von ihnen das tun werden. Ich bin für die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen. Einfach deswegen, weil ich glaube, dass nach all dem, was in unserem Namen dem jüdischen Volk angetan worden ist, wir eine moralische Verpflichtung haben, auf allen Gebieten gut zu machen. Das ist auch ein Gebiet, gut machen kann. Und genauso wie die Wiedergutmachung ökonomischer Art uns etwas gekostet hat, sehr viel gekostet hat, ja, wird auch das etwas kosten. Die Frage ist, wie man abschätzt und abwägt die moralische Notwendigkeit, so zu handeln und die Möglichkeit, dass das auf dem politischen Felde unsere Situation erschwert.
Professor Carlo Schmidt, SPD 1964. An der Spitze des Auswärtigen Amtes stand zu jener Zeit der CDU-Politiker Dr. Gerhard Schröder.
Zwischen Washington und Paris bestanden erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Und je nachdem, wie deutsche Politiker ihren Standort bestimmten und ihre Sympathien erkennen ließen, galten sie entweder als Atlantiker oder als Gaullisten. Schröder war Atlantiker. Die Abgesandten des Präsidenten de Gaulle schätzten ihn nicht besonders.
Der Bundesaußenminister in einem RIA-Schulklassengespräch 1965.
Ist die politische Integration Europas dann nicht mehr das Wunschdenken deutscher Politiker? Oder passt sich die Konzeption de Gaulles nicht mehr den Realitäten an?
Damit stellst du also von vornherein fest, dass de Gaulle nicht im Mindesten an einer politischen Integration interessiert ist.
Nein, das ist ja viel zu krass ausgedrückt. Jedenfalls wählt de Gaulle einen ganz anderen Weg. Und ich befürworte auch das Europa der Vaterländer. Denn es muss ja eine solide Grundlage für ein Europa sein. Was nützt es uns, wenn wir uns ein supranationales Europa aufbauen, das dann keine Fundamente hat? Wie so ein Engel im Raum schwebend.
Das Europa der Vaterländer geht aber noch von dem nationalen Gesichtspunkt aus, wie er in der Mitte des 19. Jahrhunderts geherrscht hat.
Allein die Tatsache, dass eben ein solcher Nationalismus, wie ihn de Gaulle prägt, noch vorhanden ist, zeigt ja seine Tatkräftigkeit.
Ich möchte mich auch bei dieser Sache möglichst wenig auf ein rein theoretisches Denken einlassen, sondern hier auch mehr die Lebenswirklichkeit ins Auge fassen. Und was ist die Lebenswirklichkeit hier? Die Lebenswirklichkeit ist, dass wir drei bedeutende Verträge zwischen 6 europäischen Staaten haben, von denen der bedeutendste der Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist, und dass die Entwicklung dieser Verträge schon ein gutes Stück weit geführt hat. Und meine Meinung ist die, dass man nun ohne allzu übertrieben nur über die Wunschbilder zu sprechen, wirklich konkrete Arbeit leisten soll an der Fortentwicklung der Gemeinschaften. Sprechen wir der Einfachheit halber mal nur von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die wir haben. Da sind wir noch längst nicht an der Stelle, die wir nach den römischen Verträgen erreichen sollen. Das ist an sich vorgesehen, dass wir einen voll funktionierenden gemeinsamen Markt 1970 haben sollen. Vielleicht kann man die Übergangszeiten noch etwas abkürzen. Und ich glaube, ganz ohne Rücksicht darauf, wie sich eines Tages die politische Struktur Europas gestalten wird, wird es außerordentlich wichtig sein, zweierlei herbeizuführen. Erstens eine Anpassung der allgemeinen Lebensbedingungen in Europa und auch ihre Höherentwicklung auf ein gewisses gemeinsames Niveau. Da gibt es noch sehr viele Unterschiede, da gibt es noch sehr viele Erschwernisse. Europa kann also noch eine ganz starke Entwicklung in der Richtung auf eine Erhöhung seines Lebensstandards, also eine gewisse Wohlstandsentwicklung haben und vertragen, die ganz offensichtlich begünstigt wird durch die Einrichtung, wie sie der gemeinsame Markt vorsieht. Das hat sich in diesem Zwischenstadium schon gezeigt, indem es ganz bedeutende Entwicklungen, nicht zuletzt zum Beispiel auch in Frankreich und in Italien gegeben hat, auf dem industriellen Sektor. Das ist das eine. Das ist mehr eine Angleichung der Lebensbedingungen, Hebung des Lebensstandards und Dinge, die rein in dieser wirtschaftlichen Fortentwicklung liegen. Es gibt einen anderen Gesichtspunkt, der auch im Blick auf die Zukunft sehr wichtig ist. Das ist der, dass Europa als ein Gebiet des Wirtschaftens, also im Sinne des sich Verbindens von Firmen und Organisationen, noch ganz gewaltige Möglichkeiten bietet, andererseits auch Notwendigkeiten bietet. Wir werden einer internationalen Konkurrenz und wir werden der Entwicklung in der Welt nur standhalten können, wenn wir also nicht mit den kleineren wirtschaftlichen Gebilden versuchen auszukommen, sondern es gibt einen unaufhaltsamen Zwang zu den größeren wirtschaftlichen Gebilden. In dem industriellen Sektor ist das ja ganz eindeutig. Vielleicht kommt man auf dem politischen Gebiet zunächst einmal nicht weiter als bis zu einer loseren Abstimmung in den Fragen, in denen man noch nicht Abstimmung aufgrund der Verträge hat. Also in den allgemeinen politischen, im Wesentlichen außenpolitischen Fragen, in den Fragen der Verteidigung und auf kulturellem Gebiet. Eins darf man nicht vergessen, was immer wieder übersehen wird, dass auf einem der allerwichtigsten Gebiete es eine bereits EWG und EFTA überwölbende, es trifft nicht für alle EFTA-Staaten zu, überwölbende Gemeinschaft gibt, nämlich die Nordatlantische Verteidigungsgemeinschaft. Mit anderen Worten, ein ganz großes Stück der Notwendigkeit, nämlich das Wahrnehmen der Sicherheit, ist bereits übernational gebunden, wenn auch nicht unbestritten heute, aber nach unserer Meinung richtig und gut gebunden.
Gerhard Schröder 1965. Zum Teil fand der zur CDU gehörende Bundesaußenminister Unterstützung für seinen Kurs auch in den Reihen der SPD.
Außenpolitische Meinungsverschiedenheiten zwischen Unionsparteien und Sozialdemokratie waren in den 60er Jahren nicht mehr so scharf und schroff wie in dem Jahrzehnt zuvor. Die SPD hatte nach der Verabschiedung ihres Godesberger Programms die von der CDU-CSU geschaffenen Rahmenbedingungen der Bonner Auswärtigen Politik hingenommen.
Helmut Schmidt, SPD-Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag, 1967 befragt von Schülern der Ranke-Oberschule Wedding.
Meinungsänderungen müssen noch stattgefunden haben. Von Herrn Wehner am 17.04.57. Die SPD wird die Wehrpflicht wieder abschaffen, wenn sie an die Regierung kommt. Dieser Beschluss ist unumstößlich. Davon finden sich zwei Jahre später nichts mehr von diesen Behauptungen in diesem Grundsatzprogramm. Wer sich jetzt also hat verleiten lassen, ich möchte das unterstellen, aufgrund dieser Aussagen die SPD zu wählen, wurde doch bitter enttäuscht.
Wehner hat gesagt, 57, wir werden die Wehrpflicht aufheben. Ich will es deshalb behandeln, weil ich das damals auch gesagt habe. Da weiß ich genau Bescheid. Ja. Auch ich habe im Frühjahr 1957 gemeint und gesagt und auch wirklich gewollt, für den Fall eines sozialdemokratischen Wahlsiegs 1957 anschließend die Wehrpflicht aufzuheben. Ich meinte, dass die außenpolitische Lage das für zweckmäßig ansehen ließ. Wenige Jahre darauf war die außenpolitische Situation eben eine völlig andere. Hier liegt so ein Buch auf dem Tisch, wo ich mich mal heute vor 6 oder 7 Jahren zur Sicherheitssituation Europas und Deutschlands geäußert habe. Ich habe in den Ende der 50er Jahre, Anfangs der 60er, versucht, meinen Mitteln nachzudenken über die Sicherheitssituation, nachdem ich erlebt hatte, wie der Khrushchev 1959 bei der Versammlung der Vereinten Nationen in New York die Schuhe auszuchen, auf den Tisch rumtrommelte, um mal der versammelten Welt zu zeigen, was er sich leisten kann und was die sich gefälligst zu bieten haben lassen. Nachdem ich miterlebt hatte, auf welche Weise der Khrushchev die Gipfelkonferenz mit Eisenhower in Paris im Mai platzen ließ. Nachdem ich miterlebt hatte, dass Kennedy 1960 im Wahlkampf mit Nixon mit großer Sorge und für mich eindrucksvoll darstellte, dass die Russen dabei seien, auch auf dem Gebiet der Raketen, der atomaren Raketenrüstung, die Amerikaner hoffnungslos ins Hintertreffen zu bringen. Ich bekam 1959, 60, 61 ehrliche Sorge, dass die militärische Überlegenheit der Sowjetunion so groß werden könnte, dass die politische Führung der Sowjetunion sich verleiten lassen würde, ihre militärische Überlegenheit zum politischen Druck und zur Erpressung auszunutzen. Beispiele dafür, dass sie es versucht haben, Khrushchev-Ultimatum gegenüber Berlin, Ende der 50er Jahre, zweites Beispiel, Kuba-Krise, mutwillig herbeigeführt, nicht wahr, gegenüber den Amerikanern, dazwischen liegt das Beispiel Mauerbau. Wir hatten wirklich Sorge, dass die militärische Macht der Sowjetunion die politische Führung dieses Staates verleiten könnte, Pression auszuüben, und wir glaubten damals, nunmehr sei es wirklich notwendig, was Adenauer viele Jahre vorher zu unserer Meinung zu Unrecht schon behauptet hatte, nunmehr sei es wirklich notwendig, dass der Westen seine gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen wasserdicht machte. Inzwischen ist die Lage wieder völlig anders. Inzwischen hat der Khrushchev die Kuba-Krise verloren. Inzwischen hat die gegenwärtige sowjetische Führung begriffen, dass ihre militärische Überlegenheit, von der sie damals glaubten, sie sei im Entstehen, keineswegs so besitzen, dass sie sich leisten können, etwa die Weltmacht USA oder europäische Mächte unter den Druck ihres Daumens setzen zu können. Die Russen haben dann später die Politik der Koexistenz entwickelt. Und es ist also durch das Gleichgewicht hier in Europa ja eine weitgehende Entspannung eingetreten. Von der merkt man in Berlin am allerwenigsten, weil man immer Ostberlin vor der Nase hat. Aber wenn man von den beiden Teilen Berlins etwas weiter weg ist, wird man sagen müssen, dass Europa heute in einer friedlicheren Situation sich befindet als etwa zur Zeit des Jahres 61 oder 62. Heute kann man infolgedessen legitimerweise wieder nachdenken darüber, wie viele Soldaten wir eigentlich brauchen in Westeuropa.
2,5 Jahre nach diesem RIA-Schulklassengespräch wurde Helmut Schmidt Bundesverteidigungsminister im Herbst 1969.
Das sozialliberale Kabinett, dem er angehörte, leitete eine neue ostpolitische Initiative ein. An die Spitze des Auswärtigen Amtes trat nun der FDP-Vorsitzende Walter Scheel.
Der Bundesaußenminister vor jungen Berlinern. ein Jahr nach der Bildung des Kabinetts Brandt-Scheel in der letzten Oktoberwoche 1970, 10 Wochen nachdem er den Vertrag von Moskau unterschrieben hatte, in dem die Bundesrepublik und die Sowjetunion sich feierlich zu einem Gewaltverzicht bekannten und die bestehenden europäischen Grenzen als unantastbar bestätigten.
Wenn wir überhaupt zu einer dauerhaften Friedensordnung kommen wollen und dazu beitragen wollen in Europa, dann müssen wir davon ausgehen, dass es Länder mit verschiedenartiger politischer und gesellschaftlicher Ordnung gibt. Das wird so bleiben. Das ändert sich nicht in absehbarer Zeit. Und deswegen muss man auch zwischen diesen Ländern zu vertraglichen Regelungen kommen können. Dazu gehört ein gewisses Maß an Vertrauen zueinander, auch ein gewisser Vertrauensvorschuss zueinander. Es gehört aber auch die Notwendigkeit der kritischen Beurteilung, ich will nicht sagen der misstrauischen Beurteilung, sondern der kritischen Beurteilung. Aber das ist wohl auch Grundlage unseres Verhaltens. Nicht kritiklos konzipieren wir eine Politik, sondern wir stellen in Rechnung, dass es auch Schwierigkeiten geben kann.
Meines Erachtens war der deutsch-sowjetische Vertrag über den Gewaltverzicht doch mal ein bisschen übereilt.
Dazu muss man sagen, dass diese Einleitung des deutsch-sowjetischen Vertrages schon 1967 begonnen hat, im Austausch von Notenwechseln und Besprechungen. Also schon einer anderen Regierung der Ansatzpunkt geliefert wurde und diese Besprechungen sich auf über 3 Jahre hingezogen haben. Also von einer übereilten Handlung kann da keine Rede sein. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Bundesregierung ja 20 Jahre lang nichts unternommen hat.
Meines Erachtens war die Bundesregierung einigermaßen unvorbereitet auf diesen Vertrag. Und zwar findet man das auch in gewissen Formulierungen dieses Vertrages. So weicht zum Beispiel der russische Text vom deutschen in einigen Stellen ab, und zwar in einer ganz wesentlich. Und zwar heißt es hier im Artikel 3, Sie erklären, Sie betrachten heute und künftig die Grenzen aller Staaten in Europa als unverletzlich. Aber im Russischen heißt es, das bedeutet ungefähr im Deutschen als unvergänglich, unzerstörbar.
Als die Opposition und vor allen Dingen die oppositionelle Presse außerhalb des Parlaments eigentlich keinen rechten Ansatzpunkt zur Kritik mehr finden konnte, da ist sie ausgewichen auf 2 Bereiche, nämlich auf den Bereich Nummer 1, das hat alles ja überstürzt gemacht worden, obgleich es wirklich viele Jahre gedauert hat. Und Bereich Nummer 2, sie ist ausgewichen sozusagen im Bereich der Semantik. Eins kann ich sagen, Diskussionen über die sprachliche Bedeutung einzelner russischer Wörter gehen deswegen an der Wirklichkeit vorbei, weil naturgemäß ein Vertrag dieser Art in 2 offiziellen Sprachen immer abgeschlossen wird. Nämlich in der einen und in der anderen. Offizieller Vertragstext für uns die deutsche Sprache. Und deswegen braucht man sich über den Begriff und die mögliche Mehrdeutigkeit des Begriffes Unverletzlichkeit im Russischen gar nicht zu unterhalten, weil der offizielle Text der deutsche Text ist, dass also bei der sprachlichen Mehrdeutigkeit eines russischen Wortes müssen Sie die Unzweideutigkeit des Deutschen dann als das unterstellen, was russisch gemeint ist. Das unterliegt ja keinem Zweifel. Nicht wahr? Wenn in Russisch mehrere Deutungen möglich sind, dann kann die richtige Deutung nur die sein, die in Deutsch als offizieller Text verabredet worden ist. Ich glaube, das ist sehr einleuchtend und darüber besteht auch gar kein Missverständnis. Mit anderen Worten, um das gleich herauszunehmen. Die Grenzformulierung in diesem Vertrag bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die beiderseitige Anerkennung der Politik, Grenzen in Europa, überall in Europa, einseitig nicht verändern zu wollen, weil eine einseitige Änderung von Grenzen, gleich wo sie etwa versucht werden sollten, immer nur mit Gewalt vorgenommen werden könnten. Und das bedeutet unter den heutigen Umständen nicht nur Konflikt, sondern Krieg. Und genau das ist der Grund, warum wir den Vertrag abgeschlossen haben, das auszuschalten.
Auf skeptische Schülerfragen zu Zielen, Mitteln und Ergebnissen sozialliberaler Ostpolitik antwortete auch die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Annemarie Renger, SPD, 1974 in der Dreilinden-Oberschule Berlin-Wannsee.
Ist denn von dieser sogenannten Entspannungspolitik noch etwas zu erwarten?
Das mag erstmal so scheinen, dass da nicht viel ist, aber wenn man, glaube ich, von der SPD ausgeht, kann ich mir vorstellen, dass viel mehr etwas mehr vielleicht, aber viel mehr gar nicht erwartet wurde. Und dass das auch, was wir für Vorteile haben, vielleicht unterschätzen wir die auch, dass die, da möchte ich auch wieder sagen, besser als gar nicht sind, besser als zuvor sind.
Was die Frage der Außen- und Ostpolitik betrifft, so glaube ich, gibt es, wenn ich vom Deutschen Bundestag ausgehen darf, gar keine Kontroverse darüber, dass die Notwendigkeit einer Entspannungspolitik, wenn ich das mal so nennen darf, einfach im Weltkonzept erforderlich war und dass es hier, dass man dieses auch suchen will und die Möglichkeiten ergreifen will, quer durch alle Fraktionen geht. Die Meinungen teilen sich eigentlich erst da, wo es zu den konkreten Abmachungen kommt, zu den konkreten Vertragstexten, von denen sich die einen erhofft haben, möglicherweise, dass sie in der Auslegung noch positiver sind und in der Wirkung noch positiver sind. Und die anderen eigentlich, wenn Sie so wollen, nur darauf gewartet haben, zu sagen, sie sind nicht positiv genug. Und wir haben eigentlich unsere Befürchtungen bestätigt bekommen. Ich glaube, beides wäre falsch. Realistisch ist es zu sagen, dass diese Verträge einfach eine Notwendigkeit waren, ein Anfang von Bemühungen, um in diesem Europa zu einer besseren, zu einem besseren Nebeneinander, Zusammenleben, Sicherung des Friedens, all diese Ausdrücke kennen Sie, zu kommen. Ein Schritt auf dem Wege zu ganz bestimmten Bemühungen, die sich zeigen in der Konferenz für Sicherung und Zusammenarbeit in Europa mit all den Schwierigkeiten, die zwischen zwei ideologischen Machtblöcken vorhanden sind. Die sind doch mit den Verträgen nicht aus der Welt geschafft, sondern sie haben überhaupt nur die Grundlage geboten, über diese Dinge zu sprechen. Ohne Berlin-Abkommen, ohne Vier-Mächte-Abkommen, ohne Grundlagenvertrag und ohne die Verträge mit Moskau und Warschau und inzwischen Prag wäre überhaupt kein Ansatz für eine Entspannungspolitik in der Welt. Und das darf ich auch noch einmal betonen. Wir sind doch hier nur ein Teil der weltpolitischen Auseinandersetzung an einer bestimmten Nahtstelle, an einer sehr schwierigen Nahtstelle. Und wir hatten lange Zeit die Haltung eingenommen, uns einfach dagegen zu wehren, sondern statisch stehen zu bleiben auf unserer Abwehr. Dieses hat auch zu bestimmten Zeiten eine absolute Berechtigung. Da gibt es dann gar keinen anderen Weg, als zu sagen, ich will nur diese Haltung einnehmen, weil vielleicht noch im Hintergrund die Möglichkeit besteht, durch diese Haltung etwas zu erreichen. Aber dann kommt es eben mal, dass diese Haltung nicht mehr ausreicht. In der waren wir etwa 1967, 68 schon sehr stark, auch schon etwas früher, wie sich auch ja schon in früheren Regierungen gezeigt hat, als man die Kontakte mit den Ostblockstaaten aufnahm und so weiter, als Herr Schröder noch Außenminister war.
Die Unionsparteien hatten die Ostverträge der frühen 70er Jahre leidenschaftlich bekämpft. Aber es gab in ihren Reihen Politiker, die dafür plädierten, Chancen zu nutzen, die auch nach ihrer Ansicht in der Ostpolitik Bonns begründet waren. Walter Leisler-Kiep, Mitglied des CDU-Parteivorstandes und Schatzmeister der Union, war einer von vier Abgeordneten der christlich-demokratischen Bundestagsfraktion, die im Parlament dem deutsch-deutschen Grundvertrag zustimmten.
Leisler-Kiep 1975 in der Schöneberger Paul-Nathorp-Oberschule.
In der Außenpolitik ist es nun einmal so, dass die Regierung durch Vertragsabschlüsse Tatsachen setzt. Und der Unterschied zu aller Innenpolitik, Gesellschaftspolitik, Wirtschaftspolitik besteht darin, dass außenpolitische Tatsachen von der Regierung durch Vertragsabschluss, ja bereits durch Unterschrift, einmal fixiert, anfangen, die Wirklichkeit, in der wir leben, zu verändern. Weil sich alle anderen Mächte, nicht nur der Vertragspartner, sondern alle anderen, auf das Faktum des Vertrages einstellen. Und meine Überzeugung ist die, dass eine Opposition ganz genau erkennen muss, wo der Zeitpunkt gekommen ist, wo sie von der inhaltlichen Kritik, nämlich im Verhandlungsstadium, umschalten muss auf die Anwendungskritik. Und mein Unterschied zu meiner Partei oder Teilen meiner Partei in der Beurteilung der Brandtschen und Scheel'schen Ostpolitik liegt darin, dass ich der Meinung war, dass nachdem die Verträge Wirklichkeit geworden waren, nachdem wir gemeinsame Erklärung des Bundestags vom 17. Mai hatten, in der unsere Interpretation dieser Verträge zum Zuge gekommen war, dass wir von diesem Zeitpunkt ab die Regierung hätten angreifen müssen wegen mangelhafter Anwendung und Ausnutzung der Verträge. Dass es aber nicht nutzvoll und auch unserem Lande nicht dienend wäre, wenn wir auch nach dem Inkrafttreten der Verträge nun noch weitere Jahre damit verbringen würden, das Entstehen dieser Verträge und die Geschichte des Entstehens dieser Verträge zu kritisieren.
Seit 3 Jahren haben wir jetzt den Grundlagenvertrag mit der DDR. Jedoch sieht man heute, dass die Auslegung meist doch recht zwielichtig ist, auch wenn ich zugebe, dass wir gegen Entgelt die DDR besuchen dürfen. Aber wenn man heute nochmal der Grundvertrag ausgehandelt würde, bin ich eigentlich nicht der Meinung, dass man mit gutem Gewissen nochmal zustimmen würde. Oder würden Sie trotzdem wieder zustimmen?
Herr Kiek, bitte. Ich will Ihnen sagen, warum ich dem Grundvertrag zugestimmt habe. Man hätte ihn, und die Mehrheit meiner Fraktion hat das getan, ablehnen können. Und es gab dafür gute Gründe. Einige der Gründe waren diejenigen, die sagten, dieser Grundvertrag ist das Ende der Offenhaltung der deutschen Frage. Er steht irgendwie im Widerspruch zu unserem Grundgesetz, das uns ja die Wiedervereinigung verbindlich vorschreibt als Ziel der deutschen Politik. Und nach diesem Grundvertrag werden wir nicht mehr imstande sein, mit der DDR über sogenannte besondere Beziehungen zwischen den beiden Teilen Deutschlands zu sprechen. Die Nation als solches wird durch diesen Grundvertrag endgültig abgeschafft werden. Ich war der Meinung, dass dieser Grundvertrag die Möglichkeit eröffnen könnte, auch in einer veränderten Welt ein Instrument der Deutschlandpolitik zu bleiben. Das heißt, dass der Grundvertrag die deutsche Frage nicht beendet und, das war der entscheidende Punkt, dass er zusätzlich die Möglichkeit eröffnet, zu einer größeren Zahl von Begegnungen in Deutschland. Und nachdem ich der Ansicht bin, dass die Offenhaltung der deutschen Frage nicht nur aus rechtlichen Vorbehalten bestehen darf, sondern zugleich auch die Mehrheit der Menschen im geteilten Deutschland diese Nation wollen muss und dieser Wille nur bestehen kann, wenn es Begegnungen gibt, habe ich diesem Vertrag zugestimmt. Und er hat ja dann in der Tat auch zusammen mit einer Reihe von anderen Abkommen zu einer Welle von Begegnungen geführt, wie wir sie lange nicht hatten. In der West-Ost-Richtung sehr erfreulich. Millionen sind neuerdings auch mit Auto in die DDR gefahren. Und ich glaube, diese Begegnung kann man gar nicht unterschätzen. Es ist ein Stück Erhaltung der Zusammengehörigkeit. Und das Verfassungsgerichtsurteil vom 1. August 1973, hat mir nach meiner Meinung voll Recht gegeben, indem es gesagt hat, dieser Vertrag ist kein Teilungsvertrag, dieser Vertrag kann ein Instrument der Deutschlandpolitik gemäß Grundgesetz sein, wenn er in einer bestimmten Weise angewandt wird, für die ich eintrete.
Aber meinen Sie, dass diese Besuche, die sicherlich einen, sagen wir mal, verbindenden Charakter haben, ist das wert waren, dass man zum Beispiel jetzt dauernd Schwierigkeiten hat, weil die DDR den Vertrag anders auslegt als die Bundesregierung? Ich darf zum Beispiel bloß erinnern, ob das nur der 4-seitige Abkommen über Berlin oder über West-Berlin ist. Ich meine, das sind doch Querelen, die man eigentlich vorher hätte voraussehen können.
Herr Kiep, Sie können mit der DDR über die deutsche Frage, also über Deutschland, keinen Vertrag abschließen, ohne eine unterschiedliche Meinung feststellen zu müssen. Es gibt keine Zusage der DDR, dass die deutsche Frage offen ist, sondern die DDR hat ihre ganz eigene Meinung, die sie immer vertreten wird. Man kann also wählen zwischen entweder keine Verträge abschließen und die Dinge so lassen, wie sie sind, und das kann man sehr wohl vertreten, oder man muss bereit sein, Verträge abzuschließen und diesen Dissens in Kauf zu nehmen. Nur kommt es dabei darauf an, dass dieser und diese unterschiedliche Interpretation offenbar wird, dass sie sichtbar wird und dass die westliche Seite zusammen mit den westlichen Verbündeten, also wir und die Amerikaner, Franzosen und Engländer, unsere Meinung mit großem Standvermögen, mit langem Atem nachhaltig vertreten.
Das war die 4. Folge der Reihe Geschichte im Klassenzimmer von Manfred Rixin und Rudolf Ossowski. Best of der Schulklassengespräche zum Thema Westbündnis und die Ostpolitik. Gesendet im RIAS am 18. November 1979. Nächsten Samstag kommen Ausländer und Ausländerinnen zu Wort, die 1973 in West-Berlin lebten und dem RIAS erzählten, wie es sich so lebt, auf dieser Insel umringt vom Sozialismus. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie's gut.